Veronica Mars is smarter than me.
Oh, you stop it.
A long time ago, we used to be friends, but I haven't thought of you lately at all. Die Songzeile aus «We used to be friends» von den Dandy Warhols war nicht nur eine treue Begleiterin durch vier Staffeln und einen Spielfilm zur Serie, wo es heute darum geht, sondern die Songzeile, die beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie es überhaupt zu dieser Podcast-Folge hier gekommen ist. Vor einer langen Zeit waren wir Freunde, aber die letzte habe ich eigentlich gar nicht mehr an dich gedacht. Und darum ist es Zeit, dass wir wieder einmal auch diese alte Freundin zurückholen mit dem Namen Veronica Mars. Und mit diesem Namen begrüße ich euch, liebe Filmsündis, zur speziellen Startfolge für das Jahr 2024. Es geht ja hier nicht um einen Film oder nicht nur um einen Film, sondern primär um eine Fernsehserie. Und darum ist das das beliebte Format Binge-Sünder, das hier jetzt zum Anfang des neuen Jahres eingesetzt wird. Es geht in dieser Serie, wo ich heute darüber rede, um eine amerikanische Highschool-Schülerin, die ihrem Vater nachher einführt, als selbsternannte Jugenddetektivin, vorwiegend im Umfeld von ihrer Schule, ihrer fiktiven kalifornischen Kleinstadt Neptune, abstruse Fälle löst. Und es ist der richtige Moment, um über diese Serie zu reden, weil einerseits habe ich die mal wieder einmal voll am Stück durchgeschaut, inklusive vierte Staffel, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und der Grund war, dass ich Anfang November kurzzeitig krank im Bett gelegen bin. Und dann gönne ich mir so eine Serie wieder schauen mal. Und ein zweiter Grund, der noch fast viel wichtiger ist als der erste, Veronica Mars feiert das Jahr im 2024 das 20-Jahr-Jubiläum. Und darum würde ich sagen, ist das genau der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Bevor wir aber starten können, müssen wir hier noch für die richtige Stimmung schauen.
Alright, quiet on the set.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
You're Veronica Mars, right?
Sometimes.
You got an Neptune. You're like a cheerleader or something?
Or something.
I need your help.
I don't care what they say about you, Veronica Mars. You rock.
Yes, I do. I also take cash.
Im Herbst 2004 ist die Pilotfolge zur ersten Staffel von Veronica Mars über den Fernsehbildschirm geflimmert, wenn man in den USA im Jahr 2004. Und dann zumal hat man Fernsehen noch so konsumiert, dass man entweder jeden Tag eine Folge hat können schauen, also um die gleiche Zeit am Tag meistens. Also sprich, wenn man eine Folge hat, sieht man 24 Stunden müssen warten, bis die nächste Folge ist gekommen. Und wenn es ganz hoch ist gekommen, hat man aber eine ganze Woche müssen warten, bis man eine Serie können weiter schauen. Das ist ja heute vielleicht ein bisschen anders mit einem ganzen Streaming und so, wo man zum Teil ganze Staffeln von Serien auf einen Klapp durchschauen kann. Aber dann zumal, wie gesagt, hat das ganze Fernsehumfeld noch ein bisschen anders ausgesehen. Und was dann zu der Zeit, wo Veronica Mars rausgekommen ist, noch ein speziell war, es hat so eine Art zweiten Frühling vor Fernsehserie stattgefunden. Und um das genau zu verstehen, muss ich auch schnell ein bisschen ausholen.
Was macht eigentlich?
Ja, was macht die Fernsehserie Ende 90er, Anfang 2000er? Dann ist etwas passiert, wo, wie gesagt, so als zweiter Frühling vor Fernsehserie kann bezeichnet werden, weil dann haben sich etliche Serien anfühlen wie Kinofilme. Also, vorher hat man ja mehr so die täglichen oder wöchentlichen wie Cases of the Week gehabt, also eine Folge, die so in sich abgeschlossen war und man eigentlich nicht unbedingt von Folge 1 an hat müssen schauen, um zu verstehen, was nach in Folge 8 oder 15 passiert. Da gibt es Beispiele aus den 80er Jahren, die ja sehr beliebt sind, wie Magnum, Knight Rider, Miami Vice und die A-Team oder so. Und in den 2000er hat sich das ein bisschen verändert. Auch im Krimi-Genre haben wir da Sachen gehabt, wie CSI Miami, Las Vegas und was da noch alles hat gegeben, Navy CIS, Monk, Bones und Castle. Die haben zwar alle auch das Prinzip weiterverfolgt von dieser Case of the Week, haben aber hinterdurch so eine feine Rahmenhandlung gehabt, die sich so wie durchgezogen hat. Also man hat wie am Anfang eine Situation gehabt, die sich durch die ganze Staffel durchzieht und am Schluss dann wie gelöst ist worden. Und in den einzelnen Folgen, die dazwischen waren, haben sie dann so wie kleinere Fälle aufgelöst gehabt, aber es ist eigentlich immer darum gegangen,
den grossen Fall lösen, der wie am Anfang im Raum gestanden ist und dann eben am Schluss aufgeklärt wird am Ende von dieser Staffel. Und das hat die Leute auch so ein bisschen Stange gehalten, dass sie wirklich jede Folge haben wollen. Und Veronica Mars funktioniert auch ein bisschen nach diesem Prinzip noch ein bisschen extremer vielleicht als die Beispiele, die ich vorher gesehen habe, weil dort ist es spielt die Rahmenhandlung noch ein bisschen mehr auch in die wöchentlichen Folgen ein oder in die einzelnen Folgen. Was können wir dann noch für andere Beispiele nennen, die dort in den 2000er sind, auftaucht? Zum Beispiel Lost 24, Desperate Housewives. Das ist zwar keine Krimiserie, aber es funktioniert ja auch so, dass man wie jede Folge muss gesehen hat, dass man am Schluss versteht, um was es genau geht. Und darum sage ich, funktioniert wie ein Kinofilm, wie ein langer Kinofilm. Man muss eben alles gesehen haben, dass man am Schluss daraus kommt. Und das hat dann so Ende 90er, Anfang 2000er nicht angefangen. Das wäre ein bisschen hochgegriffen. Es hat ja vorher schon Serien gegeben, die so funktioniert, wie zum Beispiel Twin Peaks oder so. Aber dann war es plötzlich mehrheitlich der Fall, dass Serien so konzipiert sind. Übrigens, wenn wir noch schnell schauen wollen, das Jahr 2004, wo Veronica Mars gestartet hat, was dann so für Top-Serien herum war, mal eine Liste geschaut kann mit der erfolgreichsten Serie, dann ist Sex and the City, ist ganz hoch im Kurs, nämlich Smallville gehabt, eine Serie über den Steig vom Superman oder die Jugendjahre vom Superman, besser gesehen, Charmed, die Hexenserie, die glaube auch schon in den 90er Jahren angefangen hat, Friends, die OC, so eine Teenie-Drama-Serie, die ziemlich ähnlich im Stil von Veronica Mars ist, ich komme da aber noch ein bisschen auf die Unterschiede, warum, dass man es nicht ganz kann gleichstellen kann, Gilmore Girls und Six Feet Under oder Desperate Housewives sind eigentlich alles so Serie gsi, dann zumal hoch im Kurs gsi. Veronica Mars war weit davon entfernt, in so eine einschaltquotenmässige Top-Liste überhaupt reinzukommen. Ob schon Kritik eigentlich gar nicht so schlecht war, dann zumal. Und sich gleich eine sehr treue und hartnäckige Fangemeinschaft hat gebildet, die sogenannten Marshmallows. Wo ich eigentlich nie ganz verstanden habe, warum es die Marshmallows heisst. Wäre Marshmallows nicht viel sinnvoller? Ist ja egal. Auf jeden Fall hat sich die Fangemeinde bis heute gehalten, wie ihr im Verlauf dieser Podcast-Folge merkt. Was eben der Unterschied ist von Veronica Mars zu anderen Teenie-Dramaserien aus dieser Zeit, wie eben die OC, One Tree Hill, Gossip Girl, Glee und wie sie alle heissen. Bei Veronica Mars haben sie nicht nur auf 60 Drama gesetzt, sondern die Noir-Detektiv-Geschichte so ein bisschen reingewoben als Vorwand, dass auch so möchte gerne coole Teenies, wie ich dann einer war, euch zugeben können, dass sie gerne Veronica Mars schauen. Weil bei den anderen Serien, sind wir ehrlich, alle, die so in meinem Alter sind, sage jetzt mal so Ende 80er geboren, Mitte 2000, eben sogar im coolen Alter waren, so voll mitten in den Teenage-Jahren. Welcher von euch hat dann zumal zugegeben, dass sie gerne OC California oder One Tree Hill oder Gossip Girl schauen? Auch wenn immer. Bei Veronica Mars war das kein Problem, weil man konnte behaupten, hey, das ist gar nicht so eine Drama-Teenie-Serie, da geht es viel mehr um Verbrechen, um Detektivgeschichten und so. Das hätte man können behaupten, kann man heute auch noch behaupten, wenn man das will, aber eigentlich ist es im Prinzip das gleiche echte Teenie-Drama wie all die anderen Serien, die ich aufzähle. Es geht um Liebschaft unter Jugendlichen, Familiendramen, Mobbing an Schuhe und so weiter und so fort. Einfach eben, wie gesagt, gespickt noch mit Detektivfällen, die das Ganze angereichert haben. Wie funktioniert das Ganze jetzt 20 Jahre später noch? Das schauen wir jetzt zusammen an im Verlauf von diesem Podcast. Das bietet sich ja jetzt auch zu diesem 20-Jahre-Jubiläum, da mal ein bisschen genauer herzuschauen. Bevor wir das aber können, müssen wir auch kurz beleuchten, wie die Serie überhaupt ist zustande gekommen. Und da müssen wir mit dem Namen anfangen, der hinter all dem steht. Und das ist ein Typ namens Robert James Thomas. Er ist Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Schriftsteller. Darf man nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Musiker Robert Kelly Thomas, der Ende 90er als Sänger ist bekannt wurde von Rockband Matchbox 20. Ich weiß nicht, ob die noch irgendjemandem etwas sagt. Ich kenne es jetzt nicht, die Band. Lustigerweise gibt es in der Serie Veronica Mars diverse Seitenhiebe auf den Rob Thomas, also auf den Musiker. Und darum habe ich auch lange gemeint, dass das der gleiche ist, der die Serie geschrieben und der Musiker. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah nein, warte jetzt, das sind ja zwei ganz andere Typen. Der Rob Thomas ist nämlich kein Musiker, sondern der hat Veronica Mars ins Leben gerufen. Ursprünglich hat er die ganze Geschichte geplant als Jugendbuchreihe, also als Detektiv-Noir-Buchreihe mit einer männlichen Hauptfigur. Hätte aber das ganze Projekt ein bisschen umstrukturiert, weil gefunden hat, so eine Noir-Detektiv-Geschichte mit einer weiblichen Hauptfigur, das wäre doch interessanter, weil es so etwas dann zumal noch weniger gegeben hat als männliche Protagonisten. Und gleichzeitig hat er sich dann auch noch dazu entschieden, eine Fernsehserie daraus zu machen. Und tada, im Frühling 2004 haben die Dreharbeiten angefangen zu Veronica Mars. Und etwas, was ziemlich schnell mal auffällt, wenn man die Serie schaut, Rob Thomas war dann zum 38, als er die Serie geschrieben hat. Also überhaupt nicht in diesem Alter. Wie die Figuren, die mehrheitlich in dieser Serie spielen, da geht es ja um Teenager, also rund 17 sind sie, glaube ich, in der ersten Staffel. Und man merkt schon an den Dialogen zum Teil, die Veronica Mars mit ihrem Vater zusammenführt. Das sind schon so Dialoge, die weisse, mittelalterliche Männer geschrieben haben.
How was your date?
Oh, you know. Lousy conversation, but the sex was fantastic.
That's not funny.
I'm pretty sure it was.
Gut, das ist jetzt nicht etwas, was Veronica Mars irgendwie auszeichnet. Das war ja bei einer Serie zu dieser Zeit ein der Fall. Und wahrscheinlich heute auch immer noch gleich. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit der Hauptdarstellerin. Das ist nämlich Kristen Bell, die ihr jetzt hier am Ausschnitt auch hat gehört. Sie hat sich aus mehr als 500 Bewerberinnen hat sie sich durchgesetzt und hat die Rolle als Veronica Mars bekommen. Kristen Bell ist 1980 geboren, ist also bedeutend älter gewesen, schon dann zumal als die Figur, die sie gespielt hat. Veronica Mars ist in der ersten Staffel 17, Kristen Bell ist dann schon 24 gewesen, aber eben auch das ist jetzt nicht einzigartig für die Serie Veronica Mars. Das hat man ja noch häufig gemacht, dass man Darstellende, die Jugendliche gespielt haben, älter hat besetzt, als sie sind. Unter anderem hat man ja natürlich mit minderjährigen Schauspielerinnen und Schauspielern nicht alles können machen, weil man entweder die Erlaubnis der Eltern hat müssen einholen und zu Recht natürlich, dass man mit denen nicht alles können anstellen, aber wenn du natürlich Erwachsene hast eingesetzt von Anfang an, dann haben die selber können entscheiden, ob sie etwas machen wollen oder nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen, das Ganze. Darum macht es so Sinn, dass man die Figuren bzw. die Darsteller älter gecastet hat als ihre Figuren. Weitere wichtige Personen nebst Veronica Mars, die hat man vorhin auch schon gehört, ist ihr Vater, der Keith Mars, gespielt von Enrico Colantoni. Er ist ehemaliger Sheriff von Stadt Neptune, jetzt ist er Privatdetektiv. Und wahrscheinlich, wenn man so Vater-Tochter-Beziehungen in Fernsehserien möchte, in eine Top-Liste reintun, würde auch die hier zwischen der Veronica und ihrem Vater auch auftauchen. Nebst der Kristen Bell haben wir noch ganz viele andere Darstellerinnen und Darsteller, die ab der ersten Staffel von Veronica Mars immer wieder wichtig geworden. Wir haben Percy Dax III, der Francis Capra, Tina Majorino, Jason Doring, Ryan Hansen, Teddy Dunn, Amanda Seyfried und, die alles Teenies haben gespielt, die aber alle de facto Jahrgang zwischen 1980 und 1985 hatten. Also in dem Sinn eben, wie die Kristen Bell selber auch schon alle älter waren als die Figuren, die sie dargestellt haben. Weitere wichtige Schauspieler, die man muss nennen in dieser Serie, die auch immer wieder auftaucht, sind der Michael Mani, sagt man, glaube ich. Der spielt der Sheriff Don Lamb in den ersten drei Staffeln der Serie, so ein richtiger Kotzbrocken. Neben dem Max Greenfield kennt ihr wahrscheinlich vor allem als Schmidt aus New Girl. Der spielt hier einen jungen Deputy, der auf dem Sheriffbüro arbeitet. Neben dem Darren Norris als Cliff McCormack, der einzige Anwalt, glaube ich, der das Neptune um ist, der vielfach auch die muss vertreten, die zu wenig Geld haben, sich einen eigenen Anwalt zu leisten. Und der Ken Marino, den man vielleicht auch noch darf erwähnen darf, als Vinnie Van Lowe, der Konkurrent, Privatdetektiv von Keith Mars. Der Titelsong haben wir auch schon angesprochen, der kommt von den Dandy Warhols, «We Used to be Friends», aus Stück, wo mir seither, seit ich das erste Mal in dieser Serie habe gehört, bis heute begleitet hat auf diversen Playlists von mir. Produziert wurde die Serie auch von einem, den man hier noch erwähnen sollte, nämlich von Joel Silver. Der hat so Action-Knauer produziert wie die Lethal Weapon-Reihe, die Stirb-Langsam-Reihe, Predator oder Matrix-Trilogie. Ist auch neben Jerry Bruckheimer der Action-Produzent aus den 80er, 90er und frühen 2000er Jahren. Und darum auch spannend, dass der hier die Serie produziert hat. Wenn man über Veronica Mars redet, kommt man nicht darum um, über die Geschichte zu reden, jetzt gerade vor der ersten Staffel. Ich möchte nicht allzu fest ins Detail gehen, aber einfach so ein bisschen aufzeigen, wie verzwickt das Ganze eigentlich ist, weil es ist eine sehr verworrene Geschichte, die da abgeht in dieser Serie. Also, wo wir starten, ist am Anfang ein Jahr nach dem Tod der besten Freundin von Veronica, Lily Kane, die ist ermordet worden. Und das ist auch die Schwester vom Ex-Freund von Veronica Mars zum Serienstart. Und die beiden, also die Lily und der Ex-Freund von Veronica, das sind die Kinder von einer der reichsten Familie zu Neptune, von den Keynes. Und der Vater ist vor allem reich geworden durch das, dass er das Videostreaming vorangebracht hat. Ist noch sehr interessant, wenn man das so retrospektiv anschaut, das Videostreaming im Jahr 2004, was als Revolution dann ist, gezeigt wurde. Der Bär von Veronica hat dann zumal den Vater von Lilly beschuldigt, sie umgebracht zu haben. Und das hat dann zu ganz viel Trubel geführt, soweit, dass er dann irgendwann als Sheriff ist gegangen wurde, weil sich ein Mitarbeiter von Kane Software, der Abel Kuntz, hat geoutet als Mörder. Und man hat auch diverse Beweise bei ihm auf seinem Hausboot gefunden. Und darum ist klar, auch ein Jahr nachdem dass der Mord passiert ist, der Abel Kuntz, das ist der Mörder von Lily Kane, und der hockt hier im Gefängnis und wartet darauf, dass er sein Todesurteil überkommt. An dem Punkt, wo wir stehen, ist Veronica eher so eine Aussenseiterin. Vorher, als sie noch mit den reichen Kids herumgegangen ist, war sie auch Teil von dieser Clique, obwohl sie eher aus der unteren Mittelschicht stammt. Die reichen Kids, das sind die sogenannten O-Niner, No-Niner, und das bezieht sich auf die Postleitzahl, wo die reichen Kids leben mit ihren Eltern, das Neptune, die ist nämlich 90909, und darum nennt man die reichen Kids dort auch die Clique von den O-Niner. Und wie ich schon gesagt habe, starten wir hier ein Jahr nach dem Tod von Lily Kane. Veronica löst diverse Fälle an der Schule. Und sonst geht es in Rahmenhandlung eben darum, den Mord an Lily Kane aufzuklären. Die Veronica, ihre Mutter, ist noch verschwunden aus irgendeinem Grund, wo man herausfinden muss, warum. Dann spielt noch eine Vergewaltigung von Veronica selber an einer Party eine Rolle, wo sie K.O.-Tropfen bekommen hat. Und am nächsten Tag gemerkt, dass sie vergewaltigt wurde. Und da geht es auch darum, dass man herausfindet, wer das war. Dann hat ihre Ex, also der Bruder von Lily, hat irgendeine mysteriöse Krankheit, wo man dann auch noch im Verlauf von dieser Serie oder dieser Staffel erfährt, was es genau ist. Und Mutter vom Kollegen vom Ex von Veronica, vom Logan Eccles, die macht Selbstmord. Das ist auch noch so etwas, was man aufklären muss. Ist es jetzt wirklich ein Selbstmord gewesen oder ist sie umgebracht worden? Unterstützt wird Veronica unter anderem von ganz vielen in ihrem Alter. Da hatten wir einerseits Wallace Fennell, eben gespielt von Percy Dax im Dritten, den ich vorhin erwähnt habe. Er ist der neue Schüler in der Highschool und leistet sich am Anfang einen ziemlichen Fauxpas, so dass er Blut an einer Stange festgeklebt wird, die mitten auf dem Schulhof steht, und Veronica die befreit ihn dann von dieser Stange, und so entsteht von Anfang an eine gute Freundschaft, und der Wallace hat vor allem die Funktion, für Veronica diverse Gefallen müssen zu machen, wenn sie da ihre Fälle probiert zu lösen. Dann haben wir Cindy Mac McKenzie. Das ist auch gleichaltrige Schülerin und so das Nerd-Kid an der Schule, die sich extrem gut mit Computern auskennt. Natürlich auch immer wichtig, dass man so jemanden in seiner Gruppe hat. Dann der Leo D'Amato, der Max Greenfield, wo sie auf dem Sheriffbüro die mal besucht, Froni, und diverse Gefälligkeiten auch von ihm will, wenn es irgendwie um Akten geht oder so, oder der lenkt sie einfach mit der Pizza ab oder irgendetwas und klaut dann nebenbei irgendwelche Informationen in der Polizei und im Sheriffsbüro, die sie braucht. Und dann haben wir noch Will Navarro, der noch der Anführer ist von lokalen Biker-Gangs, so ein bisschen der Bad Guy von Schuh, der aber auch immer wieder zu haben ist, Veronica einen kleinen Gefallen zu erfüllen. Und wer auch noch nicht zu verachten ist als kleine Stütze, vor allem auch für uns, sind gewisse Overvoices von Veronica und Rückblendinnen, die uns so durch die ganze Staffel begleiten. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, wie das etwa so tönt.
This is my school. If you go here, your parents are either millionaires or your parents work for millionaires. If you're in the second group, you get a job. Fast food, movie theaters, or you could be me. My after-school job means tailing philandering spouses or investigating false injury claims.
Ja, die Overvoices sollen vor allem helfen, dass wir nicht komplett den Überblick verlieren, was bei euch wahrscheinlich schon passiert ist, wenn ihr keine Ahnung habt von Veronica Mars und probiert habt zu folgen, was ich euch jetzt da gerade erzählt. Es ist im Fall, wenn man die Serie schaut, nicht immer einfach durchzusehen, was jetzt hier genau passiert. Auf jeden Fall stellt sich irgendwann im Verlauf von dieser Staffel heraus, dass der für einen Mörder von Lily Kane gehalten wird, eigentlich unschuldig ist, dass die Beweise sind manipuliert worden durch die Familie selber von der Lily Kane, weil die jetzt das Gefühl hatte, ihre Brüche hätten umgebracht. Stellt sich dann heraus, dass Lily Kane verschiedene Affären hatte, unter anderem eben auch mit dem Bad Kid von Schuh und Weevil, aber auch mit dem Vater von Logan, dem besten Kollegen vom Ex von Veronica, der sich dann schlussendlich auch als Mörder herausstellt von Lily Kane. Und der ist so ein bekannten Schauspieler, der Aaron Eccles, also der Bär von Logan, aber der seine besten Zeiten, glaube ich, hinter sich hat und noch so probiert, so das letzte bisschen von seiner Karriere, die er mal hatte, irgendwie noch weiterzuführen. Und falls das noch zu wenig kompliziert war, können wir das noch toppen, weil Veronica kommt am Schluss noch zusammen mit dem Sohn vom Mörder von Lily, der gleichzeitig auch der Ex ist von Lily und auch der beste Freund vom Bruder von Lily, der Logan, der durch die ganze Staffel durch ein rechtes Arschloch war, so ein typischer verwöhnter Scheissgolf, der aber eigentlich eine zerrissene Figur ist, weil er ja auch von seinem Vater im Geheimen ist misshandelt worden. Und darum hat mich die ganze Staffel gar nie wirklich Sympathie für diesen Logan und würde auch nie auf die Idee kommen, dass Veronica und er plötzlich wieder zusammenkommen schlussend. Das war so ein eine Überraschung, die ich auch sehr erfrischend gefunden für so eine Teenie-Serie aus dieser Zeit, weil normalerweise schmeckst du ja schon von Kilometern entfernt, wer das dann am Schluss könnte die grosse Liebelei werden von der Hauptfigur. Und hier hat es mich tatsächlich überrascht, was in dieser Serie auf eine Art auch noch hoch muss anrechnen. Gut, da hätten wir einen wichtigen Handlungsstrang hätten wir jetzt aufgelöst. Jetzt muss ich jetzt schnell selber überlegen, was haben wir denn sonst noch alles gehabt? Ah ja, genau, die Mutter von Veronica, die ist verschwunden. Die taucht dann irgendwann auf. Es stellt sich aber aus, dass sie alkoholsüchtig ist. Veronica schickt sie dann in Entzug und sagt, ja, wenn du den Entzug durch hast, kannst du wieder zurückkommen. Wir leben wieder du, der Vater und ich, wie eine friedliche Familie. Die Mutter geht dann in den Entzug und dann irgendwann ist gegen Schluss vor Staffel kommt sie zurück. Veronica merkt dann aber, dass die Mutter gar nicht wirklich den Entzug gemacht hat, sondern immer noch Alkohol trinkt und schickt sie dann zum Teufel. Der Handlungsstrang wäre in dem Fall aufgelöst. Was haben wir sonst noch gehabt? Ah ja, klar, die Vergewaltigung dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wo irgendwann ist zwischen der Zeit, wo die Lily ist ermordet wurde und dann, wo die Serie anfing zu spielen, passiert ist, an einer Party. Dort stellt sich dann heraus, dass Veronica gar nicht ist vergewaltigt wurde, sondern Sex hatte mit ihrem Ex, der selber irgendwie so ein berauscht war. Und der Sex stellt sich eben aus, dass sie das beide haben wollen, obwohl Veronica wegen der Drogen, die sie eingeflößt wurde, das vergessen hat. Aber auch das löst sich auf. Und zu guter Letzt, ich weiss zwar nicht, ob das das Letzte ist, was ich noch sagen kann dazu. Es gibt sicher noch 100 andere Sachen, die wir noch auflösen können. Aber etwas, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist ja die Mutter von Logan, die sich vermeintlich umgebracht hat. Und dort kann man es relativ einfach auflösen. Die hat nämlich tatsächlich Selbstmord gemacht. Bevor ich auch noch die Letzten verliere, die das jetzt alles durchgestanden haben, die komplexe Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, höre ich jetzt lieber auf. Aber es ist mir darum gegangen, zum aufzeigen, wie verzettelt und verzwickt das die ganze Geschichte da hier aufgebaut ist. Birgt natürlich sehr viel Potenzial für Plotlöcher, die die Serie ohne Zweifel natürlich hat. Also es gibt ganz viele Sachen, die passieren, wo man sich beim genaueren Heranschauen dann fragt, hä, das gibt doch eigentlich hin und vorne keinen Sinn. Aber eben, merkt man erst, wenn man die Serie, glaube ich, mehr als einmal schaut, das fällt dem beim ersten Mal schauen auch gar nicht auf. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass halt früher die Serie auch so konzipiert war, dass man nicht alles im Stück geschaut hat, sondern Woche für Woche oder zumindest 24 Stunden Pause hatte dazwischen. Dann fallen so Plotlöcher auch gar nicht unbedingt auf. Das Gleiche gilt für die Plot Convenience, die sogenannte. Das heisst, gewisse Sachen passieren einfach, weil sie müssen passieren, weil das Drehbuch das vorschreibt. Zum Beispiel tauchen Figuren auf, die müssen auftauchen und irgendwie plötzlich unwichtig sind in der ganzen Handlung. Aber dann, nach der Folge, wo sie keine Rolle mehr spielen, auch nie mehr auftauchen und nie mehr erwähnt werden. Es werden Hinweise gestreut für falsche Fährten, die sich dann eben auch finden, entpuppen, einfach um den Verdacht auf irgendjemand anderes abzulenken und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo echt so das gesamte Veronica Mars-Werk, das wir jetzt haben, abgeschlossen mit der vierten Staffel aus dem 2019, so durchzieht. Und das wird auch schon in der ersten Staffel recht deutlich, wo einem eben, wie gesagt, erst auffällt, oder mir jetzt erst aufgefallen ist, nach dem Wiederschauen, nach, ja, jetzt nicht ganz 20 Jahre, aber sicher 15 bis 18 Jahre später. Gut, es fällt auch noch auf an der ersten Staffel. Das ist ein recht strubi Thema, das sie da reinpackt. Wir haben Sexualverbrechen noch und nöcher, Sex mit Minderjährigen gehört, dazu Vergewaltigungen, dann haben wir Mord, Körperverletzung, Rassismus, Bodyshaming, wenn zum Beispiel Witze gegen Übergewichtige gemacht werden. Wir haben Social Shaming, also gegen minder bemittelte Menschen. Wir haben psychische Krankheiten, die aufgegriffen werden, insbesondere Epilepsiekrankheit vom Ex von Veronica. a.k.a. Brüder von Lilly. Dann haben wir Alkoholsucht, die thematisiert wird, Drogenmissbrauch, Erpressung, Drohung, Betrug. Wir haben Transsexualität, die noch aufgegriffen wird, Sexismus und so weiter und so fort. Und das ist, wenn man auf Charaktere schaut, ist das Ganze ein bisschen überzeichnet. Man kann zwar niemandem unterstellen, dass die eindimensional sind, das ist ja noch etwas, was man gerne sagt, dass einfach die Person ist jetzt einfach das und die Person ist jetzt einfach das. Nein, es haben alle eigentlich verschiedene Charaktereigenschaften, die zum Zug kommen, aber die, wenn sie zum Zug kommen, extrem überzeichnet dargestellt werden. Also sagen wir jetzt mal, wenn Veronica Mars muss badass sein, dann ist sie super badass, damit sie den Hinterletzt checkt. Dann, wenn der Logan zum Beispiel ein Idiot muss sein, dann ist er ein super Idiot. Wenn jemand eine Zicke muss sein, ist sie ein super Zicke. Der Sheriff in diesem Kaff, der ja ein Dulli soll sein, der ist ein super Dulli. Und dann haben wir natürlich noch die Schuhzicke, die ja über Schuhzicke muss sein. Die wird dann später hier auch nochmal thematisiert, die sogenannte Madison Sinclair. Also eben zum Teil schon sehr plakativ, aber eben nicht eindimensional. Und das finde ich eigentlich auch noch bemerkenswert für eine Serie aus dieser Zeit. Was dazu führt, dass keine von diesen Figuren über alle Zweifel erhaben ist, heisst aber auch, dass man sich vielleicht auch ein bisschen besser mit diesen Figuren identifizieren kann, weil es im Leben, glaube ich, ein bisschen näher kommt als die eindimensionalen Charaktere, die man zwischendurch hat in so Hollywood-Produktionen. Gut, haben wir noch ein paar andere Sachen, die ich noch loswerden möchte, bevor ich weitergehe? Ja, man darf nicht zu logisch dahinter das Ganze. Es ist klar, dass da gewisse Sachen einfach keinen Sinn ergeben. Ich meine schon nur, Veronica Mars löst mindestens einen Fall pro Folge. Man hat nebenbei noch ihren Schulalltag, arbeitet bei ihrem Vater im Büro, macht dort Büroarbeit und so. Und in der zweiten Staffel arbeitet sie dann auch noch in einem Restaurant parallel. Also wie zur Hölle soll das funktionieren, neben all dem, was man für die Schule noch machen muss. Und dort ist sie notabene auch eine der besten Schülerinnen mit den besten Noten. Also eben, es ist klar, dass das nur ein Hollywood-Dreibuch-Schuhkind so herbringt. Aber eben, mal drauf geschissen, sage ich jetzt mal, das muss man einfach ignorieren können, auch im weiteren Verlauf von dieser ganzen Serie. Was auch noch so bezeichnend ist für Veronica Mars, jetzt beim Wiederschauen habe ich gemerkt, das ist echt interessant, wie viele Gastauftritte von bekannten oder später bekannten Leuten, dass es da hat. Schon nur in der ersten Staffel haben wir Paris Hilton, wir Jessica Chastain dabei, Oscar-Preisträgerin notabene, Jonathan Taylor Thomas, den man ja aus «Hör mal, wer da hämmert» kennt, als mittlerer Sohn ist das, glaube ich, Aaron Paul, der später dann mit «Breaking Bad» bekannt ist worden, Jane Lynch, Schauspielerin, die unter anderem Turnlehrerin in Glee hat gespielt. Und ja, einfach ein Gastauftritt jagt der andere und das ändert sich dann auch im weiteren Verlauf. Wir reden später noch der Paul Rudd, der irgendwann auftaucht, Michael Cera, der James Franco hat einen Auftritt im Film von Veronica Mars und irgendwann taucht sogar noch der Dax Shepard auf, der Comedian, der ja auch im wirklichen Leben der Mann ist von Kristen Bell, der hat ja auch im Film Veronica Mars noch einen Gastauftritt. Also recht interessant, dass die da alles können auffahren in diesen, sage ich jetzt mal, 20 Jahre Geschichte von Veronica Mars. Und das Fundament, das wird eben schon in der ersten Staffel gelegt. Die hat übrigens im Durchschnitt 2,5 Millionen Zuschauer in den USA, was jetzt solid ist, sage ich jetzt mal, aber nicht unbedingt sehr überragend. Die Serie hat aber gute Kritiken bekommen, relativ, und auch Nominationen und Auszeichnungen für Fernsehpreise. Und darum hat man sich auch dazu entschieden, Veronica Mars weiterzuführen. Und das hat man dann auch gemacht mit der zweiten Staffel, die in den USA ab Herbst 2005 ist ausgestrahlt wurde.
Here it is, senior year, a fresh start. Best friend? Check. Boyfriend? Check. Lily's killer behind bars? Check. Normal. That's the watchword.
What's up, honey?
Wallace is having a little trouble giving me a urine sample.
Can't you talk on the phone and paint your nails like other girls?
Ja, die zweite Staffel hängt eigentlich genau dort ein, wo die erste Staffel hat aufgehört. Der Aaron Eccles als Mörder von Lily ist im Gefängnis. Der Logan ist mit der Veronica zusammen. Man erfährt auch, was der Logan eigentlich am Schluss vor der ersten Staffel gemacht hat, wo Veronica seinen Vater überführt hat. Er ist nämlich vor Biker-Gang zusammengeschlagen worden vom Weevil, weil die das Gefühl hatten, der Logan hätte die Lily umgebracht. Und während diesem Fight ist der Logan irgendwann ohnmächtig geworden und als er verwacht ist, einer von diesen Bikern tot neben ihm gelegen. Und darum wird er verdächtigt, dass er den Biker umgebracht hat. Und das gibt dann in der zweiten Staffel am Anfang, spielt in den Sommerferien zwischen dem zweitletzten und dem letzten Highschool-Jahr vor Veronica. Und dort ist ein riesen Theater, weil der Logan eben vor Gericht muss. Er wird dort freigesprochen und das ist dann wieder so ein Beispiel, dass sich die ein bisschen weniger gut Betuchten in diesem Neptune wieder auflehnen, weil sie das Gefühl haben, ja, die reichen weißen Scheisskeiben, die bekommen wieder alle Privilegien. Der Logan schießt es so an, dass er dann wieder so zum Draufgänger und Selbstzerstörer wird, wie er das in der ersten Staffel war. Und darum trennt sich das Froni von ihm. Kommt dann mit ihrem Ex irgendwann wieder zusammen. Und das passiert dann alles, bevor das die Haupthandlung von dieser zweiten Staffel eingeführt wird. Es geht nämlich um einen Schulbus, der über eine Klippe geht, nach einem Ausflug, den die Schüler machen in ein Stadion, wo der Bürgermeisterkandidat organisiert hat. Später entpuppt sich, dass das einer der Schüler war, der den Bus über die Klippe geschickt hat. Und Achtung, weil Mitschüler von ihm in diesem Bus waren, wo wie er vom Bürgermeisterkandidat als Kind ist sexuell missbraucht wurde. Und weil die anderen, die im Bus waren, das wollten an die Öffentlichkeit bringen, hat der, der den Busklippen geschickt hat, den Bus sabotiert, weil er nicht wollte, dass das ans Licht kommt. Also es geht genau gleich verzettelt und kompliziert weiter. Wie schon in der letzten Staffel, neben dem Busunglück, haben wir die ganze Geschichte um den Mörder von dem Typ von Bikergang, der muss aufgeklärt werden. Wir haben den Mord an einem ebenfalls Verdächtigen von dem Busunglück, der muss aufgeklärt werden. Die Vergewaltigung von Veronica wird auch noch einmal aufgegriffen, die sich ja in der ersten Staffel vermeintlich nicht als Vergewaltigung herausgestellt hat und sich hier herausstellt, dass es eben gleich eine Vergewaltigung war. Nebst all dem verzettelten, überkomplizierten Handlungswirrwarr und so haben wir natürlich auch wieder die berühmten Cases of the Week, wo in jeder Folge ein Fall aufgeklärt wird und da jetzt zum Teil auch ganz heftige Geschichten dabei. Eine betrifft Obdachlosen, der überfahren worden ist, wo der Wallace, also der beste Freund von Veronica, irgendwie so involviert sein. Dann haben wir, Achtung, jetzt wird es ganz interessant, der mittlerweile wieder Freund von Veronica wird dann gleich wieder ihr Ex-Freund und der kommt mit einer Kollegin zusammen, die schwanger wird, aber beim Busunglück verletzt wird, später dann aber stirbt nach dem Busunglück, vorher aber das Kind noch auf die Welt bringt. Das spielt noch irgendwie eine Rolle und dann haben wir irgendwie noch eine Geschichte um ein frisch gebackenes Kind, das irgendwann vor 25, 30 Jahren auf der Schultoilette ist ausgesetzt worden und. Jetzt habe ich, glaube ich, die letzten wirklich auch noch verloren, die bis dahin zugelassen haben. Also ihr merkt hier schon wieder, hier, wie es deutlich wird. Es ist eine sehr chaotische Serie. Gewisse Fährten werden hier auch wieder gelegt, die dann nie aufgelöst werden. Gewisse Sachen passieren halt, weil sie einfach müssen passieren. Man macht also im genau gleichen Stil weiter, wie schon bei der ersten Staffel. Und eben auch wieder zeigt, das hat früher gut funktioniert, wenn man eine gewisse Pause hatte zwischen den einzelnen Folgen. Mir ist jetzt auch wirklich aufgefallen, als ich viele Folgen am Stück geschaut habe, dass da ganz viele Löcher vorhanden sind und vielleicht die ganze Serie doch nicht so clever ist, wie ich früher vielleicht das Gefühl hatte. Aber eben, wie gesagt, für früher hat es gut funktioniert und das muss man diesen ersten beiden Staffeln auch zu gut haben, finde ich jetzt. Neuem, was dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, ist dann spätestens, sage ich jetzt mal so, ab der dritten Staffel.
October 3rd. Attitude is everything.
We ready to rock?
Veronica Mars. Season premiere Tuesday, October 3rd on the new CW.
Also wenn es ihm bis dahin noch nicht so ist aufgefallen, hat es dann spätestens nach den beiden ersten Staffeln definitiv Abstriche gegeben. Und es hat sich auch abgezeichnet, dass Veronica Mars wahrscheinlich nicht mehr so ein langes und erfülltes Leben wird haben. Da hat gerade der Werbespot gehört vom Fernsehsender The CW. Das ist der Fernsehsender, der Veronica Mars ab der dritten Staffel ausgestrahlt hat. Ein Fernsehsender, der zu Warner Brothers gehört. Und der hat die dritte Staffel von Veronica Mars ausgestrahlt. Vorher war die Serie noch bei einem anderen Sender, der ist aber dicht gemacht worden. Und darum ist die Serie zu einem anderen Sender kommen. Das war schon mal so ein eine Änderung, die gewisse einschneidende Bedeutung hatte. Dann, was man auch noch sagen muss, ist, dass die dritte Staffel von 22 Folgen auf 20 ist abgekürzt worden und anstatt einen durchgehend grossen Fall hat man jetzt zwei separate grössere Fälle aufgeteilt auf die Staffel. Von Folge 1 bis 10 geht es um eine Vergewaltigungsserie an dem College, wo Veronica jetzt neuerdings ist. Ihr merkt, die Sexualverbrechen, die haben Rob Thomas irgendwie angetan. Dann von Folge 10 bis 15 geht es um einen Mord am Dekan von diesem College. Der wird eigentlich parallel dazu, dass die Vergewaltigungsserie aufgeklärt wird, wird der umgebracht. Und das ist dann so wie der Anschlussfall, was zu klären gibt. Und ab Folge 15 bis 20 geht es dann einfach um irgendetwas. Das sind dann einfach pro Folge wieder so ein Fall, der muss gelöst werden. Und ja, die Staffel ist so ein bisschen weder Fisch noch Vogel. Und da merkt man auch, dass da etwas im Hintergrund ein bisschen geändert hat. Und es kann gut sein, dass man hier auch probiert hat, die zu gewinnen, die vielleicht erst später einsteigen. Weil wenn du bei den anderen Staffeln die erste Folge oder ein paar von den Startfolgen verpasst hast, dann wird es auch, glaube ich, schwierig zum Einsteigen, weil man nicht genau weiss, hey, um was geht es eigentlich. Hier hat man dem auch ein bisschen entgegenwirken, dass man die Staffel sozusagen in drei Parts aufgeteilt hat, sodass man quasi überall ein bisschen einsteigen kann. Die Staffel hat auch weniger Budget gehabt. Das merkt man, dass gewisse Charaktere während ganzen Folgen gar nicht auftauchen und dann so von den anderen so lapidar erwähnt wird, warum das mit die in dieser Folge nicht sieht. Da ist mal jemand irgendwo verreist oder weiss ich was. Das merkt man gut bei den Sidekicks, in Anführungszeichen von Veronica Mars, von Am Wallace und ihre Computer-Genie-Kollegin, der Mac, die sind manchmal einfach für ganze Folgen oder über mehrere Folgen einfach gar nicht um. Es fokussiert sich ganz stark das Ganze auf die Veronica und ihre Beziehung zum Logan. Man hat, glaube ich, mit ihnen beiden dann zumal vor allem geworben für die dritte Staffel anzupreisen. Und darum gibt es so ein ewiges On-Off, 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 On-Off zwischen den beiden. Und am Schluss von der Staffel sind sie gar nicht mehr zusammen, weil da verliebt sich Veronica in irgendeinen Dude, der auch an dem College studiert, wo sie ist. Eine Figur, die erst jetzt bei der dritten Staffel eingeführt wird. Und mit dem ist sie dann zusammen, mit dem Piss. Heisst der Typ, könnte vielleicht später noch mal wichtig werden. Darum habe ich jetzt den Namen hier schon mal erwähnt. Andere Probleme, die die dritte Staffel hat, ja, ist eigentlich das Gleiche, wird noch mal in einer neuen Verpackung erzählt. Das ist ein bisschen eine Mogelpackung. Wir haben wieder Sexualverbrechen, die eine Rolle spielen, dann gewisse Entwicklungen, die sich ergeben, die wir schon in der vorderen Staffel hatten. Ihr mögt mich vielleicht noch erinnern, als ich gesagt habe, in der zweiten Staffel ist Veronica von ihrem Freund trennt und dann mit einer Kollegin von ihr zusammenkommt. Das haben wir hier jetzt auch, einfach mit anderen Figuren, die involviert sind. Also die Ideen sind nicht mehr so frisch und auch sonst ist das Ganze so ein bisschen chaotisch. Veronica ist auch überhaupt nicht mehr Sympathieträgerin. Also, wenn wir schon vorher ein kleines Problem hatten, sich mit ihr zu identifizieren, ist sie hier definitiv ein recht bösartiger Charakter. Ich habe es mehr als einmal gedacht, dass sie da mit Racheakten auf andere losgeht, du weiss ich was. Und dadurch, dass, wie gesagt, die Staffel drei verschiedene Teile aufgeteilt ist, drei verschiedene Hauptstränge, die da irgendwie aufgelöst werden, an verschiedenen Zeitpunkten dieser Staffel, fällt einfach irgendwie der Fokus, wo ja die anderen schon recht unübersichtlich waren, ist jetzt hier, wird es so ein bisschen an die Spitze getrieben. Das allergrößte Problem von dieser Staffel war aber, dass sie nicht unbedingt weniger Einschaltquoten generiert hat als die vorderen. Es war, glaube ich, wieder so bei 2,5 Millionen pro Folge in den USA. Aber das hat Warner Brothers eben nicht gelenkt, weil seit Anfang der Serie haben die Einschaltquoten recht stagniert und man hat eigentlich wollen, dass man die noch ein bisschen in die Höhe treiben kann. Und weil das nicht passiert ist, hat man sich entschieden im 2007, dass Veronica Mars nicht weitergeführt wird. Und das, ob schon Rob Thomas schon einen Trailer hat gedreht für eine potenzielle vierte Staffel der Serie.
I lived through my first day of preschool, grade school, high school, college and academy. So there's no reason to think I won't survive my first day at the FBI.
4 Jahre später, Veronica Mars hat die Ausbildung abgeschlossen und ist beim FBI gelandet und soll jetzt so ihr beste 21 Jump Street Manier in eine Highschool eingeschleust werden, wo sie undercover ermittelt. Das wäre so die Idee gewesen, die man für die vierte Staffel hatte von Veronica Mars. Ist schon ein bisschen etabliert worden, die dritte. wo sie sich für ein Praktikum beim FBI beworben hat. Und jetzt hat man eben nach der dritten Staffel die Idee gehabt, wirklich voll und ganz auf das FBI zu gehen. Aber eben, zu dem ist es dann gar nie gekommen, weil die Serie ist 2007 beerdigt worden. Trotzdem hat Rob Thomas nicht Look gelassen und hat schon angefangen, die Entwicklung von Veronica Mars Kinofilm voranzutreiben. Er hat gleichzeitig auch noch mit DC Comics diskutiert über eine potenzielle Comicserie. Ob die jemals ist zustande gekommen, das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ist eigentlich auch gleich, weil es ist vor allem um einen Film gegangen, wo Kristen Bell involviert war, natürlich als Hauptdarstellerin. Und der Joel Silver hat auch wieder als Produzent können fungieren und hat auch grünes Licht gegeben für den Film. Aber das Problem war, irgendjemand muss den Schmarrn auch zahlen. Und Warner Brothers hat sich lang gesträubt, den Veronica Mars Kinofilm zu zahlen. Ich meine, sie hat die Serie schon abgesagt. Warum sollten sie viel Geld springen für einen Kinofilm? Und das hat eigentlich alles nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Und gleich ist der Rob Thomas und Kristen Bell, die beiden, haben das Projekt nie ganz wollen aufgeben. Was dann dazu geführt hat, dass sie im Jahr 2013, also ganze 6 Jahre nachdem die Serie eigentlich schon ist beerdigt wurde, die Arbeit weitergetrieben haben. Sie haben Crowdfunding organisiert, wo mit der Hilfe von Fans der Film hat so finanziert werden. Das Ziel, das sie abheilen konnten, sind 2 Millionen US-Dollar. Und die haben sie in Rekordzeit erreicht. Das zeigt auch wieder, wie treu das die Fanbase ist von diesen Marshmallows. Am Schluss sind es sogar 5,7 Millionen US-Dollar geworden, die sie per Crowdfunding können auftreiben. Und dann hat der Warner wieder eingehängt, wo sie gesehen haben, okay, gut, da ist Geld um. Haben dann den Betrag von 5,7 Millionen auf 6 aufgestockt und der Film ist in Produktion gegangen. Im 2013, ich glaube, das ganze 23 Tage hat es gebraucht, für das Ganze abzudrehen. Und im März 2014 ist der Veronica Mars Kinofilm dann tatsächlich angelaufen.
My daughter, the big shot New York lawyer. You're destined for greatness.
I oversold you. My parents don't think that I could have landed a creature such as the one that I've described.
Local authorities have ruled the death a homicide and are focusing their investigation on her boyfriend, Logan Eccles.
I need your help, Veronica.
I don't really do that anymore.
Der Film mit dem schlichten und einfachen Titel Veronica Mars spielt 9 Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel am College. Veronica hat die Ausbildung an diesem College abgeschlossen, hat dann an die Stanford University gewechselt und Psychologie studiert und ist jetzt 28 und bewirbt sich in New York in ihrer Anwaltskanzlei bei fucking Jamie Lee Curtis.
You were issued a private investigator's license for your 18th birthday? What do you think that says about a person?
Compulsive, addictive personality. But that's not me anymore.
Die habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Jamie Lee Curtis hat am Anfang des Films einen Gastauftritt als die, die das Bewerbungsgespräch leitet bei der Anwaltskanzlei, wo sich Veronica bewirbt. Was man noch sagen muss, ist, dass Veronica immer noch mit dem Piss zusammen ist, genau mit dem Typ, der in der dritten Staffel eingeführt wurde und sie am Schluss von Staffel zusammen war. Aber wie du schon im Trailer gehört, irgendwann kommt das Telefon von ihrem Ex, Logan. Es geht um einen Mord an der Freundin von Logan, oder einer Ex-Freundin besser gesagt. Carrie Bishop heisst die, a.k.a. Bonnie DeVille. Also das war eine Mitschülerin von Veronica und Logan, wo der später als Bonnie DeVille noch Karriere gemacht als Popstar. Und die wird eben umgebracht und Logan einmal mehr verdächtigt, was dazu führt, dass Veronica zurück auf Neptun geht. Eigentlich will sie ihm Logan so helfen bei der Auswahl vom anständigen Anwalt. Aber wie wir sie kennen, unser guter Freund, bleibt sie natürlich dort und hilft, den Fall aufzuklären. Das führt dann dazu, dass der Piss mit Veronica Schluss macht, weil er würde sie eigentlich gerne seinen Eltern vorstellen. Sie bleibt aber in Neptun. Und darum findet er ja, wenn dir das viel wichtiger ist, als meine Eltern kennenzulernen, bin ich dir auch nicht genug wichtig und darum lassen wir es gescheiter lassen. Am Schluss löst Veronica natürlich den Fall. Veronica und Logan kommen wieder zusammen und sie endet wieder dort, wo sie angefangen hat, in der ersten Staffel, nämlich im Detektivbüro zu Neptun, weil sie merkt, was ihre wahre Aufgabe ist in diesem Leben. Das ist grob die Handlung vom Film. Bleibt also ganz in der Tradition der Serie schon vorher, also nichts Weltbewegendes. Und falls sich irgendwelche Leute in diesem Film verirrt haben oder von ihren Liebsten sind in den Film geschleppt worden, wo Veronica Mars-Fans sind, zum Anfang vom Film natürlich auch einen schönen Zusammenschnitt, was bisher geschah, damit auch die wissen, um was es geht. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, weiss ich nicht, was Leute in diesem Film verloren haben, die vorher noch nie etwas von Veronica Mars gehört haben, weil die sind dort definitiv fehl am Platz. Ich bin dann zumal, wo der Film rausgekommen ist, im 2014 und das waren ja notabene 7 Jahre ohne Veronica Mars und mir hat immer gedacht, dass es eigentlich schade ist, dass es am Schluss vor der dritten Staffel nein, nicht mehr weitergegangen ist. Es hat für mich immer so ein bisschen abrupt geändert. Und darum habe ich mich eigentlich auf den Film gefreut, weil ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt kommen wir noch den Abschluss über, den man irgendwie verdient hat, um zu wissen, wie ist eigentlich die Geschichte noch weitergegangen und wie geht die Geschichte schlussendlich aus für die Veronica Mars. Und bin dann am Schluss ein bisschen enttäuscht zurückgelassen worden, weil es ist alles wieder ein bisschen ähnlich wie vorher. Ich habe schon gesagt, es gibt einen komischen Mordfall, der Logan wird einmal mehr verdächtigt, wir haben einen Sheriff, der ein Idiot ist und so, also alles, wie es in der Serie schon mal war. Nach 7 Jahren Pause, darum für mich eher so ein ernüchterndes Erlebnis gewesen. Jetzt aber ist das ein bisschen anders gewesen, jetzt, als ich die Serie wirklich fast am Stück durchgeschaut habe und den Film noch direkt angehängt, muss ich sagen, hat das recht gut funktioniert. Es hat irgendwie Spass gemacht, die Figur alle wieder zu sehen von früher. Natürlich ein Showlaufen von allen, die jemals wichtig waren in der Serie. Dann haben wir auch endlich den Befreiungsschlag, den Veronica bekommen hat, gegen die schuzige Madison, die sie ja über 3 Staffeln lang schikaniert hat.
What are you gonna do, just stand down on me? Don't you think that's gotten a bit old? Original enough for you?
Wortwörtlich ein Befreiungsschlag. Ja, das passiert aus einer Klassenzusammenkunft, die in diesem Film auch eine Rolle spielt. Und für mich übrigens das Highlight ist vom ganzen Film. Es ist schön, dort alle wieder zu sehen, wo man in der Serie doch kennengelernt hat und dann ein bisschen gerne bekommen hat. Was auch schön ist an diesem Film, wir haben natürlich wieder Veronica und ihren Bär, die sich da verbal einen Schlag abtäuscht, können liefern.
You know the difference between a lawyer and a prostitute? A prostitute stops screwing you when you're dead. I got a million of them. Tell me one private detective joke.
Okay, okay, smart guy. Which one of these goes over better? Dad, I'm marrying a lawyer. Or Dad, I'm marrying a private dick.
Okay, no one says dick anymore.
So kann man das Wort dick übrigens auch brauchen. Das heisst ja, übersetzt so viel wie Schnäbi, kann man aber eben auch brauchen für Depp oder Idiot. Sage ich jetzt mal ganz frei übersetzt. Und dick ist übrigens auch der Name von einer Figur, die in Veronica Mars auch eine wichtige Rolle spielt. Seit der ersten Staffel, ab der zweiten Staffel, der noch wichtiger, der Dick, einer der Kollegen von Logan, der wirklich auch ein Dick ist, aber sich so ein bisschen zu einem Fanliebling gemausert hat und natürlich auch hier in diesem Film eine Rolle spielt. Ja, es ist schön, wie gesagt, all die Figuren wieder zu sehen. Und schön ist natürlich auch, dass Veronica und Logan am Schluss zusammenkommen. Und natürlich auch, dass das Vroni am Schluss wieder zurück ist zu Neptune und sich wieder ins Detektivbusiness stürzt, wie sich das gehört.
I convinced myself winning meant getting out. But in what world do you get to leave the ring and declare victory? This is where I belong. In the fight. It's who I am.
Ja, und der Film, der ist definitiv echt gemacht worden für Fans von Veronica Mars. Es hat ganz viel so Fanservices drin, man könnte mal Fanservice der Film sagen. Schon nur, wenn sie ihre Kisten führen nimmt, die alte, und auch ihre Detektivutensilien führen kommen, die sie aber zu Schulzeiten gebraucht hat, wie die Kamera mit dem riesen langen Objektiv, das sie hat, und der Taser. Stimmt, genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. So, Fazit. Das ist garantiert kein Meisterwerk. Ich habe schon gesagt, für wen es der Film ist. Vor allem die, die mit Veronica Mars gross geworden und irgendwie ein Herz hatten für die Serie, liegt qualitativ, also der Film liegt auch qualitativ irgendwo zwischen den ersten 2 guten Staffeln und der etwas weniger gelungenen 3. Staffel, also durchaus noch annehmbar. Und für die Fans der Serie definitiv ein schöner Abschluss von dieser ganzen Geschichte. Und für die, die gar keinen Bezug haben zur Serie, ist der Film eigentlich gar nichts. Man versteht die Anspielungen nicht, man kann mit den Figuren nichts anfangen, die kratzen auch nicht. Und so für einen eigenständigen Detective-Noir-Krimi ist die Geschichte und der Fall dahinter, der ist doch eher ein bisschen zu plump und könnte man auch so ein bisschen einordnen in die Kategorie eines schlechten Tatorts. Aber wie gesagt, eben ein versöhnlicher Abschluss, nachdem die Serie 2007 mit der 3. Staffel so abrupt ist abgebrochen worden, Wobei, eben, das stimmt ja nicht ganz. Bevor wir aber jetzt zur Fortsetzung kommen, zur offiziellen von Veronica Mars aus dem Jahr 2019, kommen wir zu ein paar versteckten Fischen, die ich gefunden habe während der Recherche.
In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch.
Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist.
Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn.
Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort.
Der Einspieler aus Monty Pythons Meaning of Life, der kommt ja gegen den zum Zug, wenn bei Vorbereitung zu einem Podcast Sachen auftauchen, die man vorher nicht gewusst hat oder zumindest ich nicht gewusst habe. Beim Uncharted-Podcast war das ja ein vergessenes Spiel für die PSP, also PlayStation Portable und Comics, wo ich nichts davon gewusst. Und bei Veronica Mars sind es als erstes zwei Bücher, die ich nicht gewusst habe, dass es die gegeben hat. Die sind nach dem Film rausgekommen. Rob Thomas hat die sogar selber geschrieben, in Zusammenarbeit mit der Jennifer Graham, eine professionelle Autorin, die auch ein bisschen zum Rechten hat müssen schauen, dass die Bücher auch so daherkommen, dass man sie einigermaßen lesen kann. Und die Bücher, die sind kanonisch. Das heisst, so viel wie die so Zeit zwischen dem Film und der Serie, die ja 2019 ist fortgesetzt wurde, die sie überbrücken und alles, was in diesen Büchern passiert, ist tatsächlich auch passiert, auch wenn man es vielleicht in Filmform nie gesehen hat. Das erste Buch ist schon 2014 rausgekommen, also im gleichen Jahr wie der Film. Es heisst «The Thousand Dollar Tan Line» und das heisst übersetzt so viel wie «Der 1000 Dollar Bräunungsstreifen» oder «1000 Dollar Bikini-Streifen». Was bedeutet der Titel? Was heisst jetzt das wieder? Bräunungsstreifen, Bikini-Streifen? Ja, das sind, liebe Leute, die weißen Abdrücke, die es gibt auf der Haut, wenn man im Bikini geht, sündeln. Und das war vor 10 Jahren scheinbar so ein grosser Trend, dass es sogar Wettbewerbe hat gegeben, wer die schönsten Brünungsstreifen hat. Und jetzt im Fall von diesem Buch hat die Gewinnerin mit den schönsten Brünungsstreifen 1000 Dollar gewonnen. Dann frage ich mich aber, wie man das überprüft. Sind denn die Leute Blut auf der Bühne gewesen, dass man die Brünungsstreifen überhaupt hat gesehen? Ja, ist ja eigentlich egal. Wunderbare Recherche, die ich hier anstellen durfte. Da bin ich übrigens auch noch auf die Wolke gestossen. Das amerikanische Klatschblättli, die haben nämlich gesagt, dass im 2023 Bikini-Streifen zurückgekommen sind, nachdem es jahrelang Trend war, braun zu werden, ohne Bikini-Streifen zu bekommen. Und jetzt merkt ihr wieder, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Wenn man mit dem Oberthema nicht viel anfangen kann, erfahrt man extrem viele wichtige Sachen für das Leben nebenbei. Aber jetzt mal die Streife auf die Seite gelegt. Der Roman, der ist wie die Serie und der Film auch eine ziemlich generische Krimi-Geschichte, ganz im Stil von Serie und dem Film. Es spielt 2 Monate nach dem Film. Es ist Spring Break, das Neptun. Das sind ja die Frühlingsferien in den USA, wo vor allem die Studenten eine Saufparty nach der anderen bestreiten, irgendwo am Strand. Während dem Spring Break zu Neptun verschwinden 2 junge Frauen. Es besteht der Verdacht auf Kidnapping. Und aus Angst, dass wegen dem Spring Break Gäste wegbleiben, tut das grösste Hotel von Neptun, das Neptun Grand, Veronica Mars, engagieren, dass sie den Fall aufklärt. Und es stellt sich dann heraus, dass gar nicht wirklich Entführungsfälle waren, sondern dass die eine von ihrem eifersüchtigen Freund umgebracht wurde und die andere ihre Entführung nur inszeniert hat, damit sie das Kopfgeld von ihren Eltern bekommt. Eine klassische Veronica Mars-Geschichte halt, mit erzwungenen und komischen Aufdeckungen. Das zweite Buch, das ist dann schon das Jahr darauf erschienen, 2015, heisst «Mr. Kiss and Tell». Und da wird wieder eine junge Frau vergewaltigt und Veronica Mars wird noch einmal vom gleichen Hotel, wie schon im letzten Buch, angehört, damit sie einer der Angestellten vom Hotel entlastet, der verdächtigt wird, die Frau vergewaltigt zu haben. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau, die eine Sexarbeiterin ist, eine von vielen ist, die von einem Sportcoach angegriffen worden ist. Nebenbei läuft noch die Wahl von einem neuen Sheriff. Der Vater von Veronica tut sich mit dem örtlichen Anwalt zusammen, Cliff McCormack, die lösen zusammen einen Fall. Der Will Navarro, der Bad Boy aus der Serie, der seine Familie bricht auseinander. Dann haben wir jetzt Veronica und Logan, die Probleme bekommen, weil er mittlerweile als Navy-Soldat arbeitet und gegen lang weg ist. Aber sie tun sich ein Hundelied suchen, das Pony heisst. Und das ist ein kleiner Seitenhieb an ironische Witz, wo in Seriegang wieder gemacht wird. Veronica wünscht sich nämlich von ihrem Vater gang wieder ein Pony. Und jetzt hat sie das Pony endlich bekommen in Form von diesem Hund. Man hört auch hier wieder eine ziemlich generische Geschichte, das Ganze. Was man aber muss sagen, offenbar bietet sich Buchform gut an, für die Geschichte von Veronica Mars weiterzuerzählen, weil man kann alle Charaktere zurückbringen, die man will. Sprengt also nicht das Budget, das man zur Verfügung hat, weil man ganz viele Schauspieler muss engagieren, sondern im Buch funktioniert das einfach. Und die wirren und vollpackten Handlungen, die sind im Buch eigentlich fast besser aufgehoben, weil man sie nochmal nachlesen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat. Durch eine Serie verliert man halt da mal schnell einmal den Überblick. Das sage nicht ich, sondern das ist die Zusammenfassung von Helen Saltzman und Jenny Owen Youngs im Podcast Veronica Mars Investigations. Die beiden Damen haben alle Ausgeburten von Veronica Mars, alle Folgen von der Fernsehserie, die beiden Bücher, der Film und noch sonst irgendwelche Spezialfolgen haben sie dazu gemacht und sind dann auf mehr als sage und schreibe 80 Podcast-Folgen gekommen. Und ich habe dort zwischendurch auch ein bisschen gehört, so als Inspiration für meine Podcast-Folge. Und obwohl ich jetzt nicht davon ausgehe, dass irgendjemand von euch das Bedürfnis hätte, über 80 Folgen jetzt auch noch zu hören, tue ich nicht den Podcast Veronica Mars Investigations verlinken in den. Ja, ihr wisst natürlich, was jetzt kommen muss.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
So, bevor wir jetzt definitiv zur vierten Staffel kommen von Veronica Mars, gibt es noch einen weiteren Fisch, den ich gefunden habe, nämlich eine Web-Spin-Off-Serie. Also eine Serie, die nur im Internet ist, abrufbar war, auf der Online-Plattform vom Fernsehsender The CW, wo ja die dritte Staffel von Veronica Mars ausgestrahlt hat. Und die Webserie, die dreht sich um den kindsköpfigen, frauenverschleißenden Dick, den ich vorhin angesprochen habe.
Dick as a private eye, it's kind of a tough sell.
I'll tell you the basic ingredients for the show. Motorcycle, catchphrases,
Spanduli mother...
signature cocktail, barely dressed hot chicks, I mean nailing hot chicks, badassery.
Pretty awesome, right?
Wobei man muss sagen, dass die Webserie sich streng gesehen nicht um die Figur Dick dreht, sondern um eine fiktive Version vom Darsteller Ryan Hansen, wo der Dick eben gespielt hat. Er will nämlich seine Darstellerkolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass sie in einem Spin-off mitspielen, also in einem Ableger von der Serie Veronica Mars, wo sich um einen Dick dreht, der selber als Privatdetektiv Fälle löst. Also Meta von schönsten Sorten. Die Webserie war ursprünglich geplant, für einen Kinofilm im Vorfeld ein bisschen zu promoten. Das ist dann aber gleich nicht ganz aufgegangen und darum ist die Webserie erst rausgekommen, als der Film schon im Kino ist gelaufen. Ich finde aber irgendwie noch eine lustige Idee, das Ganze. Haben wir es jetzt gleich gespart, die Web-Spin-Off-Serie auch noch zu schauen. Erstens habe ich sie nie gefunden im Internet, wo man die einfach so bequem schauen konnte. Und zweitens, sind wir ehrlich, wen interessiert es? Jetzt aber hier gleich mal schnell erwähnen, der Vollständigkeit halber. Ist schliesslich auch das Letzte gewesen, wo man gesehen hat auf dem Bildschirm von Veronica Mars für 5 Jahre, weil die Webserie ist gleich wie der Film im Jahr 2014 rausgekommen. Und er hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis es dann weitergegangen im Jahr 2019 mit der vierten Staffel der Serie.
Spring Break in Neptune. That means drunks, derelicts, flashers, frat boys, sorority vomit, pickpockets, bottomless drinks and topless dancers, street scum and beach bums. And that's just the walk to my car. Fortunately, I'm good to go.
Ja, ihre These kommt ja auch wieder zum Zug. Ich bin ehrlich gesagt recht überrascht, als ich erfahren habe, dass es eine vierte Staffel gibt von Veronica Mars. Ich habe mich aber dann gleich gefreut, hatte aber daraufhin schon wieder Dämpfer bekommen, als ich erfahren habe, dass die Serie exklusiv produziert wurde für einen Streamingdienst Hulu, was es ja bei uns nicht gibt. Hulu ist Teil von Disney und wo Disney Plus nach Star eingeführt hat, dass sie Erwachseneninhalt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo man dann auf dem Streamingdienst schauen konnte, habe ich schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass Veronica Mars dort auch verfügbar ist. Aber ja, hier oben ist die Serie halt auch nicht so wahnsinnig beliebt und darum ist die auf Star gar nie draufgekommen. Und darum hat es so lange gedauert, bis ich die vierte Staffel von Veronica Mars überhaupt einmal schauen konnte. Aber jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Wie ist es überhaupt zu dieser vierten Staffel gekommen? Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht herausgefunden, warum das Hulu bzw. Disney jetzt Geld hat lassen springen für eine vierte Staffel. Aber auf jeden Fall ist sie 2018 angekündigt worden, dass es 8 Episoden gibt, das umfassendste Revival von dieser Serie, wo natürlich auch Kristen Bell wieder die Hauptrolle gespielt hat. Und sie war es dann auch, die verkündet hat, dass die vierte Staffel düsterer wird, grösser und cineastischer und auch ein bisschen anders als die ersten 3 Staffeln der Serie. Und vielleicht reden auch darum viel von einem Neustart der Serie, also von einem Reboot. Ich sage da Bullshit, weil es ist im Endeffekt ist es eine Fortsetzung, weil es setzt ein 4 Jahre nach dem Film, wo ja Veronica zurück ist auf Neptune und zurück ins Detektivbusiness. Sie lebt wie in den Büchern auch schon mit dem Logan zusammen und sie haben auch den Hund, der in den Büchern ist angekündigt worden, den Pony. Der Bär von Veronica, der ist auch immer noch als Detektiv am Arbeiten, erholt sich aber gerne noch von einem Autounfall, der im Film passiert ist, dann 2014. Und dann, ja, die Geschichte ist wieder so ein bisschen nebensächlich. Es geht um einen Bombenanschlag, der in einem Strandmotel passiert. Dort gibt es Tote und natürlich ermittelt Veronica, der sie wird engagiert von einem Kongresstyp, dem sein Bruder, seine Verlobte ist bei diesem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Dann spielen noch 2 zwielichtige mexikanische Verbrecher eine Rolle, die die Verantwortlichen auch suchen, die den Bombenanschlag gemacht hat, weil der Neue von ihrem Chef bei diesem Anschlag ist umgekommen. Dann haben wir noch einen Pizzalieferant, der den Anschlag überlegt hat, der mit seiner Online-Hobby-Detektiv-Community auch probiert, den Bombenleger zu finden. Dann ist der Bär vom Dick, spielt eine Rolle. Das ist auch so ein reicher Unternehmen, der irgendwelche dubiose Geschäfte macht. Und dann haben wir noch irgendwelche amerikanische Hingerwäldler, die auch noch auftauchen. Und natürlich gibt es auch hier ganz viel «Ha! Weisst du noch Momente?» Also so das Meme habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn der Leonardo DiCaprio in «Once Upon a Time in Hollywood» auf dem Sofa hockt und seine eigene Serie schaut, die er mitgespielt hat und dann mit dem Finger drauf zeigt. Oh,
oh. Here I come. Oh, here I come. Oh.
Genau solche Momente hat sie in der 4. Staffel von Veronica Mars zuhauf. Wenn ich vorhin gesagt habe, der Film ist schon Fanservice, der Film ist das da hier jetzt Fanservice, die Serie. Und es liegt auch daran, dass etliche Figuren aus der vergangenen Staffel und aus dem Film hier wieder auftreten. Ich habe mal durchgezählt, es sind, glaube ich, etwa 20 Figuren, die eine kleinere oder größere Rolle spielen. Manchmal sind sie einfach nur da, damit sie mal da waren. Manchmal sind sie dann auch ein bisschen wichtiger. Daneben haben wir noch eine Sicht von neuen Figuren und Handlungssträngen, sodass die Serie eigentlich nach dem gleichen Muster weitermacht, wie wir sie kennengelernt haben. Vollpackt, schwer nachvollziehbar, mit ganz vielen «Hä? Wie soll das jetzt genau gehen, Momente?» und Handlungsstränge, die null Sinn ergeben und irgendwie es nichts verlaufen. Aber hey, so war es doch schon immer gewesen und so haben wir doch das Froni, unser Froni, doch auch gerne gehabt. Das könnt ihr jetzt mit Ja beantworten. Wenn es nicht einen grossen Unterschied gäbe zur Serie von früher und auch zum Film, trotz dieser vollpackten Folgen in dieser 4. Staffel, muss ich sagen, ist sie an vielen Stellen oder sogar an vielen Stellen extrem langweilig und zäh gewesen. Ich bin teilweise sogar eingepennt und mich also recht müssen durchkämpfen, ehrlich gesagt. Aber als früherer Fan und alter Komplettist bin ich jetzt am Schluss gleich froh, dass ich die Staffel auch noch gesehen habe. Es gehört ja irgendwie dazu. Und ich muss sagen, die 4. Staffel markiert doch fast einen schlüssigen Schluss. Weil ob schon Rob Thomas eigentlich gern eine 5. Staffel gemacht hat, kommt die jetzt im Nachhinein betrachtet zu 90% wahrscheinlich nicht. Jetzt könnt ihr natürlich argumentieren, aber hey, jetzt hast du doch schon eine Stunde lang immer wieder davon geredet gehabt, dass sich Veronica Mars als altes Steh-auf-Männchen ja gleich immer wieder durchgemauschelt hat. Aber auch das grösste Steh-auf-Männchen bleibt irgendeine Schlick und ich habe das Gefühl, dass es jetzt nach der 4. Staffel von Veronica Mars tatsächlich so weit ist, dass sie tot gesagt kann werden und wahrscheinlich auch tot gesagt bleibt. Darum sollte man hoffen, dass die 4. Staffel doch eine schöne Abrundung ist von dieser 20-jährigen Geschichte, die wir jetzt hier in dieser letzten Stunde umrissen haben. Dem könnte ich zustimmen. Leider hinterlässt die 4. Staffel am Schluss bei mir gleich einen bitteren Nachgeschmack. Ich erkläre euch jetzt gerne, warum. Aber Achtung, da muss zuerst noch eine Warnung raus. Jetzt begeben wir uns auf brutales Spoiler-Territorium. Das heisst, wenn ihr nach allem, was ich euch jetzt schon erzählt habe, Lust hättet, die vierte Staffel von Veronica Mars noch zu schauen, das könnt ihr übrigens auf Amazon Prime, dort ist die ganze Staffel aufgeschaltet, dann würde ich jetzt kurz abstellen oder beziehungsweise weiterspulen. Und da ich jetzt noch nicht genau weiss, wie lange der Spoiler-Teil dauert, muss ich schnell den Bodo fragen aus der Zukunft. Bodo, bis wann muss man für einen spulen, dass man den Spoiler überspringen kann?
Wenn ihr ganz sicher weggeht, dass ihr keine Spoiler mitbekommt, dann setzt ihr doch wieder ein bei einer Stunde 08:52. Wir hören uns. Bis näher.
Super, merci vielmals. Dann seid ihr gewarnt worden, wisst, wo ihr müsst herkumpen, wenn ihr wollt. Und jetzt kommt er. Der Spoiler. Es ist ja so, dass Veronica und ihre Logan die ganze Staffel ein bisschen gestürm haben wegen dem Heiraten. Er kommt zurück aus einem Einsatz, den er hatte, als Navy-Soldat und nimmt den Ring mit und möchte doch gerne Veronica einen Heiratsantrag machen. Sie hat aber so viele negative Erfahrungen gemacht, durch das, dass sich ihre Eltern trennt. All die Ehebrecher, die sie während ihrer Karriere als Detektivin beobachtet hat, dass sie gar nicht gross Lust hat zu heiraten. Irgendwann nimmt sie aber den Antrag von ihm gleich an und am Schluss, in der letzten Folge, steht die Hochzeit an. Und alle stehen schon parat, Veronica, ihre Beard, Wallace und der Standesämtler, der die Trauung über die Bühne bringen soll. Und dann bekommt Veronica plötzlich ein SMS über vom Logan, wo einfach nur steht «I'm sorry». Wir meinen natürlich alle «Jetzt macht er Rückzieher». Aber das ist natürlich nur eine Finte, weil... Wo alle die Hochzeit schon abbrechen wollen, kommt dann der Logan doch noch zu rennen.
Hold on, I'm coming. Let's do this thing. What?
We thought you weren't coming.
I'm 4 minutes late, and I pre-apologize.
With a text saying sorry?
I'll give you a couple of minutes.
Ja, er wollte sich nur entschuldigen, weil er Verspätung hatte. Und darum können alle aufschnaufen und am Ende der vierten Staffel kommt es dann doch noch zur lang ersehnten Hochzeit zwischen der Veronica und ihrem Logan.
Do you, Logan, take Veronica as your lawfully wedded wife?
I do.
Do you, Veronica, take Logan to be your lawfully wedded husband?
Yeah, why not?
By the power vested in me by the state of California, I pronounce you husband and wife.
Is this where we kiss?
I'm a civil servant. It's your call.
Und sie leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Oder sollte man hier vielleicht besser sagen, bis ans Ende der Tage der einen oder des anderen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide exakt auf die Sekunde gleich lang leben, die ist ja ziemlich unwahrscheinlich. Und dass die eine oder der andere früher muss gehen als der eine andere oder die andere eine, das wird hier ziemlich schnell deutlich.
Logan!
Darüber führt der Bombenleger, der hat nämlich noch ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Eine Bombe, die der Logan als frischbachner Ehemann gerade in die Jenseits befördert. Und das, liebe Sündis, das ist mein grösstes Problem mit der vierten Staffel. Von mir aus gesehen hätte es ein bisschen schöneren Schluss geben können. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin überhaupt nicht der Typ für Happy Ends und ums Verrecken ein Happy End muss haben. Aber kommt jetzt mal nach 3 Staffeln, einem Film und einer Revival-Staffel, wo die beiden wirklich Qualen haben gelitten. Beide sind von geliebten Menschen betrogen worden. Sie haben geliebte Menschen verloren. Sie sind beschuldigt worden, noch und nöcher. Insbesondere der Logan, der bei jedem Mordfall das Hauptverdächtige müssen herhaben. Und die beiden, die immer wieder auseinander sind und wieder zusammen sind gekommen, sich immer wieder an den Kopf hat gelenkt, weil es eine oder die andere wieder verdoppelt hat. Die Figuren hätten doch definitiv am Schluss etwas Besseres verdient. Und weil es ja jetzt wahrscheinlich der Schluss ist, der Definitivschluss von dieser Veronica Mars-Saga, finde ich es irgendwie umso bitterer, dass es jetzt so aufhört. Am Ende sieht man nach Veronica, wie sie wegfährt von Neptun und eine Aufnahme lässt, die die Therapeutin von Logan noch aufgenommen hat vor der Hochzeit. Und die Therapeutin lässt die Aufnahme der Veronica zukommen. Mit dieser Aufnahme geht die Staffel auch zu Ende.
Is it weird to want to marry someone because you respect her? Because you want to be like her? Because you want children who will inherit her qualities? I want to marry Veronica because she's the toughest human being I've ever met. Blows that would destroy most people
She always picks herself back up.
Das ist wahrscheinlich nicht nur das Letzte, was wir vor der vierten Staffel von Veronica Mars hören, sondern wahrscheinlich auch das Letzte, was wir von Veronica Mars überhaupt hören. Weil auch wenn der Rob Thomas gerne eine fünfte Staffel hat gemacht oder würde machen, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die noch kommt. Aber eben, ganz ausschließen würde ich es vielleicht gleich nicht, weil ihr habt jetzt gemerkt im Verlauf der letzten Stunde, als ich die turbulente 20-Jahre-Geschichte von Veronica Mars ein bisschen ausgerollt habe. Ich habe selten von einer Produktion gehört, die so manchmal tot gesagt wurde und dann gleich noch überlebt hat. Tun wir doch das noch einmal ein bisschen rekapitulieren, wie manchmal dass die Serie tot gesagt wurde und was sie alles überstanden hat. Schnell eine kleine Checkliste, Doppelpunkt. Bescheidene Einschaltquote, check. Senderwechsel, check. Budgetkürzungen, check. Ein Crowdfunding, check. Und der Übergang ins Streaming-Zeitalter, check. All das hat Veronica Mars überstanden. Und das ist schon sehr beeindruckend. So, dass wir Veronica Mars mittlerweile in praktisch allen vorstellbaren Formen bekommen haben. Wir haben eine Fernsehserie mit 3 Staffeln, wir haben einen Kinofilm, wir haben 2 Bücher, inklusive Hörbücher übrigens, die Kristen Bell selber eingelesen hat. Dann haben wir eine Spin-off-Webserie, wir haben ein Streaming-Revival und auf alles auf auch noch etliche Internetseiten und Podcasts, die sich ums Veronica Mars-Universum drehen. Da fehlt eigentlich jetzt nur noch ein Videospiel und dann wäre die Sache komplett da, glaube ich, aber das wird auch nie kommen. Ja, das zeigt, wie viel Herzblut, Fanliebe und eine gebige Portion Glück können zu Stange bringen. Und das macht Veronica Mars irgendwie einzigartig. So einzigartig, dass ich zum 20. sogar eine eigene Podcast-Folge gemacht habe. Und die Podcast-Folge kommt jetzt langsam zum Schluss und da fehlt jetzt noch ein würdiges Fazit.
My name is Veronica. And I'm an addict. Hello, Veronica.
Ja, wie fasst man die Staffeln, die 4 Staffeln und den Kinofilm eigentlich jetzt so am Schluss zusammen? Am besten geht es, wenn man den Vergleich anstellt zum Titelsong. Ich habe das am Anfang mal erwähnt. Das ist ja «We Used to Be Friends» von den Andy Warhols. Und der ist in verschiedenen Versionen überall vorgekommen und steht eigentlich auch ziemlich sinnbildlich für die Art und Weise, wie man die einzelnen Staffeln und den Film zusammenfassen kann. Ich fange mal an bei der ersten und bei der zweiten Staffel. Da haben sie ja die Originalversion vom Song eingebaut, natürlich in der gekürzten Version. Aber der ist ja ziemlich straightforward, also direkt. Und der Refrain ist auch recht rockig, also haut rein. Und das kann man eigentlich auch für die ersten 2 Staffeln von Veronica Mars sagen. Straightforward, teilweise haut es recht rein. Und beide Staffeln haben auch so ein bisschen einen ähnlichen Ton gehabt. Und darum passt es so, dass man für beide Staffeln die gleiche Version von diesem Song gebraucht hat. Nein, die dritte Staffel, da haben sie so eine abgeschwächte Version, eine ruhigere Version vom Song gebraucht. Das heisst, man hat probiert, den Song irgendwie auf eine andere Art ein bisschen zu erweitern. Am Schluss weiss man aber gleich nicht so genau, was sie mit dieser Version des Lied eigentlich wollen machen, so dass am Schluss nur so etwas Halbherziges dabei ist rausgekommen. Und so kann man auch die dritte Staffel von Veronica Mars zusammenfassen. Sie haben probiert, das Ganze zu erweitern. Am Schluss ist es aber nur so ein bisschen halbherzig und lässt dann so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück, die dritte Staffel. Nach dem Film, der hat an ihrer Stelle gehört man einen Strassenmusiker, der eine Version spielt von «We Used to Be Friends». Eine Referenz auf einen Song und auf das, was früher mal war, aber eigentlich auch nur noch so ein «Hey, hey, Moment, weisst du noch?» Und man merkt, dass sich die Zeiten halt schon ein bisschen geändert und das passt irgendwie eben auch zum Film. Und dann, last but not least, die vierte Staffel, dort haben sie eine Coverversion von «We Used to Be Friends», die gar nicht mehr von den Andy Warhols ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie die Sängerin heisst, die Version gemacht hat, aber von mir aus gesehen ist das auch die schwächste Version von diesem Song. Man hat auch dort probiert, etwas Neues zu machen, eigene Wege zu gehen bei diesem Lied. Endet aber schlussendlich so ein bisschen in einem langweiligen, uninteressanten Abklatsch mit zwar viel Referenz auf das Original, aber gleich irgendwie fehlt es dem Schluss an Originalität. Und das ist eigentlich auch das Fazit, das ich zur vierten Staffel ziehen kann. Das klingt fast so, als ob sich meine Begeisterung ein bisschen Grenzen haltet. Und man könnte fast fragen, warum hast du jetzt den Podcast überhaupt gemacht, wenn du überhaupt nicht begeistert bist von dieser Serie, die du ja früher
zu Teenager-Zeiten Lieblingsserie oder eine von deinen Lieblingsserien geschumpfen hast. Ja, es ist halt effektiv so, dass Veronica Mars ähnlich wie Californication ein bisschen eingebüßt jetzt beim Wiederschauen. Ähnlich wie das auch bei vielen Serien ist, die aus der gleichen Zeit stammen, haben sie schon ein bisschen Federn müssen lassen, wenn man sie jetzt in der heutigen Zeit wieder schaut. Weil in den letzten 20 Jahren, es sind nur 20 Jahre, muss man hier noch betonen. Aber gleich hat sich unsere Welt ein bisschen verändert und unsere Gesellschaft, die sieht heute ein bisschen anders aus. Und darum muss man am Schluss auch zwangsläufig die Frage stellen, ist Veronica Mars überhaupt gut? Und das hat der hier schon zitierte Podcast Veronica Mars Investigations eigentlich relativ gut zusammengefasst. Sie kommen nämlich zum folgenden Schluss. 60% sind grossartig von dieser Serie. 20% sind nicht so gut alt geworden und 20% sind überhaupt nicht gut alt geworden. Und das fasst es aus meiner Sicht perfekt zusammen. Was heisst denn, dass es nicht so gut alt geworden? Das hat die Webseite Screen Rant, hat da zum Beispiel eine Top-10-Liste gemacht mit Sachen, die nicht so gut sind, alt geworden in dieser Serie. Hat das ein paar Beispiele rausgepickt. Also Rassismus, der latente Rassismus, sage ich jetzt mal, der da ein bisschen mitschwingt, könnte ein bisschen ein Problem sein. Dann haben wir Transphobie, die eine Rolle spielt. Wir haben Art und Weise, wie Opfer in dieser Serie dargestellt werden, die manchmal schon so ein bisschen fragwürdig ist. Wir haben Rachsucht vor Veronica, wo man muss sagen, ist irgendwie auch ein bisschen schräg, dass eine Figur, eine Hauptfigur so unterwegs ist. Dann haben wir die Darstellung von Sexualdelikt, Sexismus allgemein, die eine Rolle spielt. Darstellung von psychischen Krankheiten und natürlich die berühmte, ja, für die Zeichen Homophobie, die in allen Serien aus dieser Zeit rauszuspüren war. Ich kann das sonst gerne noch an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen, das ich aus der ersten Staffel von Veronica Mars mitgebracht habe, betrifft Episode Nummer 20. Die heisst MAD, also M.A.D. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Dort haben wir eine Schulkollegin von Veronica Mars, wo ihren Freund verlässt und der erpresst sie dann, dass sie zu ihm zurückkommt. Und zwar hat er ein Video gemacht von seiner Freundin dann zumal noch, Blut im Whirlpool. Und er sagt, wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann veröffentliche ich das Video, beziehungsweise schicke es überall um, dass das alle sehen können. Und sie beauftragt Veronica Mars jetzt, dass sie das Handy zurückholt, wo das Video drauf ist. Ja, liebe Leute, im 2005 hat es so etwas wie eine Cloud noch nicht gegeben. Dann hat es gelangt, wenn man ein Handy hat kaputt gemacht hat, dass das Video dann weg war. Wobei ich mich ehrlich gesagt muss fragen, 2005 hat es dann überhaupt schon Handys gehabt, die hochauflösende Videos machen können. Aber eben, item ist ja eigentlich egal, es geht ja nicht um das. Aber der Masterplan von Veronica ist jetzt, dass sie etwas inszenieren, und der Ex von dieser Schulkollegin in eine Falle locken, wo sie dann Filmli machen und Föteli und auch ein Telefongespräch faken, so dass der Typ als schwul überkommt. Dann, für das Video zu machen, bekommen sie Hilfe über vom auch einzigen Schwulen an der ganzen Neptune High. Er wird dann so klischeehaft dargestellt, dass man das Gefühl hat, er sei der Einzige. Er soll einem anderen Drogen verkaufen und das in so einer zutraulichen Art und Weise, dass es beim Filmen oder wenn man das Video sieht davon so aussieht, als ob die beiden ein Techtelmechtel hätten. Nicht unsere Passfotos, die er mit seiner Freundin oder mit seiner Ex gemacht hat, die Ex ausschneiden und das Gesicht vom anderen drauf. Und zu guter Letzt faken sie noch ein Telefongespräch, das sie mit ihm führt. Schneiden sie dann einfach ihre Stimme aus und die Stimme dann eben vom anderen rein. Und gestalten mit dem dann eine Webseite, eine vermeintliche Liebeswebseite, die er so gemacht hat, mit seinem heimlichen Freund. Und sagen, wenn er das Video nicht zurückgibt oder löscht, dann würden sie die Webseite veröffentlichen und ihn als vermeintlich schwul alt der ganzen Highschool. Und schon das hat so ein nicht ganz so gutes Beigeschmäckle. Das ist jetzt ein Beispiel von diesen 20% von Veronica Mars, die nicht unbedingt gut alt sind worden. Es gibt definitiv viel, wo man Veronica Mars kann kritisieren kann. Es gibt aber auch ganz viel, warum das mit dieser Serie auch heute noch kann schauen und gut kann finden. Der YouTuber Alex Myers, der hat sogar ein 11-minütiges Video gemacht, warum alle Veronica Mars so gerne hatten, dann zumal und zum Teil auch jetzt noch. Wobei, wenn er schreibt alle, finde ich das ein bisschen übertrieben, weil es geht ja vor allem um die extrem treue Fanbase. Aber item, das soll es jetzt nicht gehen, im Vergleich zu anderen Teenie-Serien aus dieser Zeit, wie eben die OC, One Tree Hill, Gossip Girl, Everwood und wie sie alle heissen, entsteht hier durch das Film-Noir-Flair, wo die Serie definitiv hat, so einen eigenen spannenden Touch. sind das sogar, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, 2000er Macho-Macker-Teenie-Typen können zugeben, dass sie die Serie gerne haben geschaut oder vielleicht sogar immer noch gerne schauen. Stellenweise war sie sogar recht fortschrittlich, die Serie für die Zeit. Es hat nämlich eine starke weibliche Hauptfigur, die nicht gäng nur das Opfer ist, sondern sich auch gäbig auch mal wehren kann gegen die männlichen Kontrahenten.
The only time I care what a woman has to say is when she's riding my big old horse.
So it's big, huh?
Legendary.
Well, let's see it. I mean, if it's as big as you say, I'll be your girlfriend. We could go to prom together.
Don't let Blondie talk to you like that.
Sounds like your buddy here wants to see it too.
Und bei allen Plottlöchern und Unstimmigkeiten und Unsinnigkeiten, die es gibt, ist die Serie definitiv gleich irgendwie mehr als die simplen Highschool-Drama-Gurken, die ich da vorhin angesprochen habe. Fordert einem auch sehr raus mit dem Kopf dabei zu sein. Also da ist dann nichts mit nebenbei irgendwie noch auf dem Handy rumdrücken und die Serie so ein bisschen im Hintergrund laufen. Da verliert man schnell mal den Anschluss. Und darum weiss ich auch nicht, ob für die heutige Aufmerksamkeitsspanne, die die Leute an den Tag legen, eben, weil man ja die ganze Zeit noch am Smartphone rumdrückt und so, die Serie überhaupt noch würde funktionieren. Was für mich die Serie auch noch ein bisschen speziell macht. Man ist sich ja von den Highschool-Filmen und Serien ja gewöhnt, dass Typen ja meistens durchtrainierte Bodybuilder, Sportziecher sind. Und das ist hier nicht so. Es gibt sie zwar relativ sportlich und attraktiv dargestellt, aber nicht so übertrieben, dass sie aussehen, als ob sie jede freie Minute im Fitnesscenter würden verbringen. Da darf man mal ein kleines Bäuchchen schauen, ein paar Brusthaar dürfen oben sein und so. Und zuletzt und wahrscheinlich auch noch etwas vom Wichtigsten, Veronica Mars stammt in ihrem Anfang schon gesagt habe, aus einer Zeit, wo Fernsehserien den zweiten Frühling erlebt haben, wo das Kino quasi auf die Fernsehbildschirme ist gewandert, mit komplexen Figuren, cineastischen Drehbüchern und von dem kommen wir mittlerweile scheinbar auch wieder weg. Anfang Dezember hat es gerade im Tagesanzeiger einen Artikel gegeben und der Titel von dem Artikel ist «Die Banalität der Netten» und da geht es um ein neues Buch, das der Filmjournalist Peter Biskind hat herausgegeben, «Pandora's Box». Und er redet vom Ende des goldenen Serienzeitalters. Er hängt es auf zwischen zwei Serienprotagonisten, die 20 Jahre auseinander sind. Einerseits der Tony Soprano aus der Erfolgsserie Sopranos, die von 1999 bis 2007 ist ausgestrahlt wurde. Und Ted Lasso aus der gleichnamigen Serie, die ja seit 2020 auf Apple TV Plus läuft. Auf der einen Seite haben wir den Chef von einer Müllentsorgung, der ja im versteckten Mafia-Boss ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Trainer von einer lokalen Fußballmannschaft. Zwei verschiedene Erzählweisen, eine anspruchsvoll und die andere gut gelaunt, fasst der Biskind das zusammen. Bei den Sopranos hat man dann zumal Ende 90er, Anfang 2000er eine neue komplexe und düstere Erzählweise gewählt hatte, hat das Fernsehen durch das ein bisschen revolutioniert, weil man zerrissene Persönlichkeiten gezeigt hat, also keine typischen strahlenden Figuren in weißer Weste. Er ist zwar Familienvater, aber gleichzeitig ist er ein Mörder. Er ist auch ein Menschenfeind, der mit Depressionen zu kämpfen hat, also eine sehr vielschichtige Figur. Auf der anderen Seite haben wir heute Ted Lasso, der ein manischer Optimist ist, zwar geistreich, humorvoll und auch herzlich, aber auch ein Sinnbild für einen auffallend viel freundlicher Ton, wo neue Werke so an den Tag legen, wo die konservative gesellschaftliche Haltung auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, wo sich die Streaming-Dienste heutzutage so ein bisschen verschreiben, weil sie keine Risiken mehr eingehen wollen, was schlussendlich mehr zu einer Verseichtung vom Material führt. Die Figuren dürfen nicht mehr verstörend oder komplex sein, sie müssen wieder einfacher gestrickt sein, gut zugänglich, keine Fehler haben. Und da entsteht so ein bisschen, oder hat man das Gefühl, dass ein bisschen Druck besteht zum Verharmlosen. Man hat da noch ein jüngeres Beispiel, wo da auch genannt wird in diesem Artikel, die gefeierte Serie «Wednesday», die ja auf der Addams Family Cartoons basiert von Charles Adams und den Filmen aus den 90er Jahren, die ja ganz böse waren. Und die Wednesday-Serie, auch wenn sie ganz viele Leute gerne haben, hat echt mit dem Original von Charles Adams und den Filmen aus den 90er Jahren nicht mehr viel zu tun, weil es einfach verdammt weich gespielt ist. Nichts mehr von dieser originalen morbiden Wednesday, wie wir sie kennt haben. Und das sind so ein bisschen Anzeichen, die der Peter Biskind festmacht, dass sich die um sich greifende gute Laune langsam ein 20-jähriges gutes Zeitalter vom Fernsehen beerdigt. Anspruchsvolles, komplexes Material in Serien wie The Wire, Breaking Bad oder Ähnliches sind vorbei. Es droht eine Verbitterung, oder besser gesagt eine Wiederverbitterung vom amerikanischen Fernsehen, wie man das aus den 50er Jahren kennt.
Und auch wenn ich jetzt Veronica Mars sicher nicht in einem Atemzug möchte nennen wie Sopranos, The Wire oder Breaking Bad, muss ich sagen, steht die Serie aber irgendwie gleich auch ein bisschen symbolisch für eine Zeit, wo Hauptfiguren noch dürfen anecken. Nicht mit allen Wässerchen gewaschen waren, Fehler dürfen machen, auch unmoralische Sachen gemacht, wie eben die Racheaktionen, die ich angesprochen habe, sodass man sich zwischendurch auch gar nicht so gerne mit diesen Figuren identifiziert oder sich auf ihre Seite schlägt. Und das ist logischerweise manchmal sehr plakativ gezeichnet. Ich habe es gesagt, oder wenn jemand extrem in eine Richtung muss gehen, weil es das Drehbuch verlangt, dann macht man das so. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass viele Figuren, die bei Veronica Mars auftauchen, näher an Realität und näher an echten Menschen dran sind, als viele Figuren, die man heute so in Fernsehserien sieht. Und da kommt wieder so die berühmte Political Überkorrektness für, die ich vielfach so ein bisschen feststelle. Man möchte zwar irgendwie in unserer Gesellschaft allem Platz geben und sagt, ja, Fehler müssen wir zeigen, man muss dazu stehen, Fehlerkultur, bla 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 bla. Gleich wollen alle als absolute Supergutmenschen sich darstellen, die mit allen Wässerchen gewaschen sind. Schaut schon, man muss ja nur auf Social Media schauen, wer postet dort schon mal. Also es gibt Leute, die das machen, aber ganz selten sieht man mal jemanden dort, der irgendwie mit einem verschlagenen Gesicht oder verpennten Fressen so irgendwie ein Foto auflässt oder so. Und mir denkt, dass heutzutage fast noch mehr als früher alle probieren, sich perfekter darzustellen, als sie eigentlich sind. Und hinterher probieren, dass alle Leichen, die sich hier im Keller befinden, ja nie ans Tageslicht kommen. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch nicht verwunderlich, wenn insbesondere die Film- und Serienwelt und manchmal halt auch die Medienwelt uns probiert, eine heile Welt vorzugaukeln. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich manchmal die weniger gut gealterten Serien aus den 2000er mit Figuren, die Ecke und Kante haben, eigentlich dem Zeug, das wir heute serviert bekommen, ein bisschen vorziehen. Weil was man uns auch abspricht, vielfach, oder habe ich manchmal das Gefühl, ist die Fähigkeit, können zu abstrahieren und in Kontext zu setzen, was hinter diesen nicht so gut gealterten Aspekten von einem Buch, einer Serie oder einem Film oder von einem Lied, ja, was da dahinter steckt, warum das denn zumal so dargestellt wurde. Und wir können das kontextualisieren, in einen Zusammenhang stellen. Das muss nicht heissen, dass wir das alles geil finden, was dann passiert ist, und möchten gerne, dass unsere Gesellschaft dort auch so funktioniert. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man uns die Fähigkeit ein bisschen abspricht und uns manchmal ein bisschen weniger clever halten, als wir tatsächlich sein sollten. Und das soll jetzt nicht so tönen wie, oh ja, schau jetzt, der weisse Cisma, der wieder reklamiert, weil man das Gefühl hat, man dürfe ja heutzutage nichts mehr sagen. Das stimmt nicht. Ich finde, viele Sachen gut sind die heute so. Aber ich finde, wegen dem müssen wir die Vergangenheit nicht zu Tod schweigen. Wie gesagt, wir sind genug weit entwickelt und die meisten von uns auch genug schlau, für dass wir das einordnen können, dass das aus der Zeit geht. Wenn der James Bond zum Beispiel Frauen schlägt in den ersten Film aus den 60er Jahren. Wir wissen, dass das überhaupt nicht okay ist, aber wir wissen so, dass das andere Zeiten dann waren und dürfen uns ja auch durchaus noch mit dem auseinandersetzen. Und da finde ich auch, darf man sich auch mit den nicht gut gealterten Aspekten von einer Serie aus den 2000er auseinandersetzen und eine Serie gleich noch einigermaßen toll finden, so wie das bei mir, bei Veronica Mars, nach wie vor mit gewissen Abstrichen, die ich jetzt hier auch ein bisschen rauskristallisiert habe, durchaus auch noch der Fall ist. So, und das wäre es jetzt gewesen mit meinem Plädoyer für eine längst vergangene Serienzeit. Einer, der viel bessere Plädoyers halten kann als ich, das ist ein Anwalt aus einer anderen Serie aus der Zeit von Veronica Mars. Und diese Serie könnte das Jahr unter Umständen ihre Retrospektive auch noch mal ein Thema werden. Ja, zuerst begeben wir uns aber wieder aus dem Serienuniversum raus. Veronica Mars hat jetzt den Auftakt gemacht von einem hoffentlich sehr ergiebigen Jahr an Filmsünderfolgen. Binge-Sünder hat gestartet. Der nächste Filmsünder-Ausflug wird auf jeden Fall wieder mit einem Kinofilm zu tun haben. Sei es, wenn die Oscar-Nominationen bekannt gegeben werden oder wenn wieder mal etwas Schönes im Kino läuft. Ich hoffe, ihr habt den Start ins neue Jahr gut überstanden. Seid nicht auf dem Weg irgendwo bleiben hängen, weil es ja doch ein bisschen komplexer und vielleicht zum Teil auch ein bisschen verzettelt war, was ich euch da probiert näher zu bringen und warum Veronica Mars gleich noch eine der Lieblingsserien ist aus meiner Jugend.
Und vielleicht hat es ja die eine oder andere, die die Serie noch nicht gesehen hat, dazu begeistert, die Serie mal zu schauen. Wie gesagt, ihr findet es auf Amazon Prime, dass ihr alle Staffeln aufgeschaltet, falls ihr irgendwie Zugriff habt auf das. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Und zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges, was ihr auch nicht vergessen dürft und was ich euch gerne mit auf den Weg gebe, bis wir uns das nächste Mal hören.
Who's your daddy?
Ugh, I hate it when you say that.
I used to be cool.
When?
77.
Okay, that's a wrap.